Hey, ich bin Janine Narock. Herzlich willkommen bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Du bist approbiert und weißt nicht, was nun? Na, dann bist du hier genau richtig.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Und heute sitzt liebe Frau Mitgier vor mir. Ich freue mich sehr, vor allem, weil wir uns hier in Persona sehen, im Podcast-Studio. Ja, herzlich willkommen, Frau Mitgier.
Ja, hallo. Ich freue mich auch über die spannende Erfahrung, die ich jetzt mache.
Ich habe eine Anfrage an die Bundespsychotherapeutenkammer geschickt mit meinen Fragen zur Approbation. Und da wurden Sie mir gleich als Ansprechpartnerin vorgeschlagen. Ja, und was haben Sie denn mit der Kammer am Hut? Erzählen Sie mal.
Ja, mittlerweile eine ganze Menge. Ich bin Mitglied im Vorstand der Bundespsychotherapeutenkammer, bin in meinem zweiten Leben sozusagen niedergelassen in eigener Praxis als Kinder-Jugendlichen-Psychotherapeutin. Und bin dann irgendwann vor 15 Jahren zur Berufspolitik gekommen und deswegen habe ich jetzt sozusagen zwei berufliche Leben.
Das klingt nach sehr viel Leben.
Ja, schon.
Und wie kam das Interesse an der Berufspolitik?
Nun ja, also in Zeiten meiner Ausbildung, dann dachte ich ja, manches ist ja schon irgendwie komisch. Und ich hatte lange Zeit auch so selbst diesen inneren Druck. Jetzt habe ich mir diese Ausbildung angetan, jetzt will ich mich auf jeden Fall niederlassen. Und dann merkt man ja schon, dass das alles sehr komplex ist, dass es durchaus Dinge gibt, die man verändern könnte. Und dann hat eine Kollegin gesagt, ja, dann musst du kandidieren. Und das habe ich dann getan, erst für die OPK. Und wie es in der Berufspolitik so ist, entwickelt sich das dann gerne auch weiter.
Da reicht man den kleinen Finger rein und dann wird an der Hand am Arm und an allem anderen gezogen. Ja, schön. Ich freue mich sehr. Vor allem, weil wir heute, glaube ich, auch über sehr viele von diesen Themen, die die Neuapprobierten interessiert, ne, und wo man sich vielleicht denkt, warum ist das so, warum verändert sich das nicht, auch sprechen werden. Nämlich über die Versorgung, über wie kauft man einen Kassensitz. Und ich stürze mich einfach mal mit Ihnen rein, in Ordnung?
Sehr gerne, ja.
Super. Also meine erste Frage ist, wie genau wird denn so ein Kassensitz vergeben? Also welche Kriterien werden hier berücksichtigt?
Ja, also man muss ja zuallererst sagen, dass in der ambulanten Psychotherapie die meisten Planungsbezirke ja gesperrt sind. Das heißt, die Sitze, die vergeben sind, sind vergeben. Und insofern wird die Praxisnachfolge in der Regel über ein Nachbesetzungsverfahren eingeleitet. Und dabei wird der Vertragsarztsitz von der zuständigen kassenärztlichen Vereinigung zunächst ausgeschrieben. Und darauf kann man sich als interessierte Psychotherapeutin dann bewerben.
Also es gibt quasi keine neuen Vertragsarztsitze oder PsychotherapeutInnen-Sitze, sondern es sind immer sozusagen alte.
In der Regel,
ja. In der Regel, ja.
Es gibt gelegentlich den ein oder anderen Planungsbezirk, wo nochmal neue Sitze geschaffen werden. Aber das ist nicht die Regel. Und die Signale, die wir aus der Politik erhalten, sind da auch relativ vorsichtig, dass man sagt, also noch mehr Sitze wird es mutmaßlich zeitnah nicht geben.
Das ist interessant, ne, weil die Versorgungslage ja so schlecht ist. Also zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich so meine überfüllten E-Mail-Postfächer und so angucke. Das geht Ihnen wahrscheinlich als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin vielleicht sogar noch schlimmer. Also da höre ich immer, dass es noch schwieriger ist, einen Platz zu kriegen.
Ja, absolut. Ist ja wirklich schwierig. Und naja, man sagt halt, es sind sehr viele Sitze halbiert worden. Also dass man sich jetzt, dass zwei Kolleginnen sich jeweils einen ganzen Sitz teilen. Und darüber lässt sich ja rechnerisch noch mehr Psychotherapie generieren sozusagen. Und da wird politisch eher vertreten. Also das hat jetzt so an Volumen zugenommen und dann müssen muss das reichen. Aber alle wissen, im Grunde reicht es vorne und hinten nicht. Und die Untersuchungen sagen ja, der Bedarf an Psychotherapie wird in den nächsten Jahren nochmal um schätzungsweise 30% zunehmen. Mhm. Also das wird auf jeden Fall spannend bleiben.
Ja, ja.
Ja, wie funktioniert das? Also man muss dann ganz viel Papier ausfüllen, wenn man sich jetzt auf einen Vertragsarzt sitzt, bewerben möchte. Die gibt es also bei den kassenärztlichen Vereinigungen und die eingehenden Bewerbungen, die bekommt der Praxisabgeber.
Mhm.
Und dann kann er sozusagen auswählen. Also der Praxisabgeber kann sich sozusagen einen Wunschkandidaten wählen. Mhm. Und dabei sind aber letzten Endes schon auch noch Kriterien zu erfüllen und da wird dann der Zulassungsausschuss auch nochmal drauf schauen. Das ist neben der fachlichen Eignung auch das Approbationsalter, das ist die Dauer der bisher ausgeübten psychotherapeutischen Tätigkeit und Schaffung von Barrierefreiheit oder kann ich etwas, eine Leistung anbieten, die vielleicht noch nicht so viel vertreten ist in diesem Planungsbezirk. Also das haben wir jetzt aktuell zum Beispiel mit der systemischen Psychotherapie. Es gibt sehr wenige Systemiker. Die haben dann in der Regel ein Stück weit bessere Karten.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schreibe meinen, also ich möchte meinen Kassensitz abgeben und schreibe, genau, dann ist die Ausschreibung draußen und da bewerben sich 20 Leute drauf. Dann kriege ich 20 Bewerbungen und kann mir einen Wundkandidaten aussuchen. Aber am Ende guckt die KV sich nochmal trotzdem alle 20 an oder wie ist das?
Also,
Entschuldigung, jetzt, aber ich versuche es mir gerade so richtig vorzustellen. Wie läuft es dann und wie sind dann meine Chancen, selbst wenn ich der Wunschkandidat vielleicht bin?
Also der Wunschkandidat, die Wunschkandidatin hat auf jeden Fall schon deutlich bessere Karten. Mhm. Der Praxisabgeber entscheidet, mit wie vielen Kolleginnen spricht er oder sie. Und es ist durchaus üblich, auch Vorverträge mit mehreren Kolleginnen zu machen, weil man eben letzten Endes nicht weiß, wie der Zulassungsausschuss entscheidet. Mhm. Die Gefahr ist halt, der Zulassungsausschuss trifft eine Entscheidung. Das heißt, es unterliegen auch Kandidatinnen natürlich, wenn sie jetzt in dem Beispiel von Ihnen, ne, mit 20 Kandidatinnen, dann gibt es ja eine Widerspruchsfrist. Und wenn sich da jemand ungerecht behandelt fühlt, hat er natürlich das Recht, gegen die Entscheidung des Zulassungsausschusses auch nochmal in Widerspruch zu gehen. Dann muss der Zulassungsausschuss natürlich gut begründen, warum er sich für die Kandidatin entschieden hat und nicht für die Beschwerdeführerin. Mhm. Also selbst wenn der Zulassungsausschuss am nächsten Tag sagt, du bist es, dann muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein.
Okay, darf man nicht sofort die Korken knallen lassen.
Ja.
Mhm. Okay, also es gibt diese präferierten Bewerber und die Kriterien haben Sie schon so ein paar angesprochen. Also so Approbationsalter, glaube ich, ist wichtig, ne?
Ja.
Dann haben Sie gesagt, was man noch so vielleicht an, würde ich das sagen, an Mehrwert sozusagen mitbringt. Also zum Beispiel eine systemische Praxis.
Ja, oder eine Gruppenpsychotherapie ist etwas, was sehr nachgefragt ist. Mhm. Da hat man immer gute Chancen, wenn man jetzt zum Beispiel über die Qualifikation auch Gruppenpsychotherapie anbieten zu können, sagen kann. Oder wenn man für bestimmte Störungsbereiche zur Verfügung steht. Also es lohnt sich, in diesem Planungsbezirk mal zu schauen, wer ist schon da. Mhm. Und was fehlt vielleicht noch und kann ich das als Begründung auch in die Waagschale werfen? Mhm. Und das hilft in sehr, sehr vielen Fällen ausgesprochen.
Wenn ich jetzt so an Berlin denke, dann gibt es so Bezirke, in denen bestimmte Kulturkreise besonders viel leben, ja. Und ich habe mich gerade gefragt, ist denn neben diesen fachlichen Qualifikationen dann auch sowas wie eine Fremdsprache hilfreich? oder wird das nicht berücksichtigt?
Auf jeden Fall werden Fremdsprachenkenntnisse berücksichtigt, weil es eben ja Stadtbezirke gibt, wo diese Leistung sehr stark nachgefragt wird. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen sind natürlich gehalten, ein ausgewogenes Versorgungsangebot, soweit das denn irgendwie möglich ist, bereitzuhalten. Und insofern lohnt es sich natürlich, wenn man Sprachkenntnisse hat, die auch mit anzuführen.
Ja, spannend. Was ich mich ja gefragt habe auch noch, es gibt ja auch so ein paar Kriterien, die nicht so auf den ersten Blick einsichtig sind, wie zum Beispiel, dass man an Verwandte, glaube ich, ganz besonders leicht abgeben kann. Was hat es denn damit auf sich?
Das geht auf jeden Fall leichter, weil man eben sozusagen die Praxisnachfolge regelt. Und es gibt ja durchaus, wie es analog bei den Ärzten ist, auch so wahre Dynastien, wo schon mehrere Generationen Ärztinnen und Ärzte waren. Und insofern wird das selbstverständlich durch die KV berücksichtigt. Aber das steht nirgends. Also letzten Endes gibt es da nicht jetzt die Regel, das muss so sein. Aber selbstverständlich ist es so, dass es da einen Vorzug gibt. Das ist
ja. Okay. Haben wir irgendein Kriterium vergessen, was Sie glauben, was noch sehr wichtig sein könnte?
Fällt mir jetzt nicht ein, was immer noch ein wichtiger Punkt ist. Wie kommt man zu dem Preis?
Ah ja, genau. Also, darauf kommen wir auch. Ja, warum muss ich denn da eigentlich überhaupt für zahlen? Das habe ich nicht immer, bevor wir mal zum Preis kommen. Ja, warum kostet das denn Geld? Die geben ja keine Geräte oder so ab jetzt, wie die Ärzte.
Man gibt eine Struktur ab. Also in der Regel ist eine Praxis, die abgegeben wird, ja eine etablierte Praxis. Also die hat einen Patientenstamm, die hat in der Regel eine Warteliste, die ist bekannt innerhalb des Versorgungssystems. Und insofern gibt man neben allen Tests und Fachbüchern und Möbeln eine funktionierende Struktur ab. Und letzten Endes zahlt man die.
Ja.
Das ist manchmal für diejenigen, die das zahlen müssen, schwer nachvollziehbar, weil, wie Sie sagen, es ist ja nicht etwas, was man da stehen hat, wie ein Röntgengerät. Dann ist einem das klar, oder wie ein Zahnarztstuhl, dann weiß man ja, der kostet viel Geld. Aber letzten Endes ist es bei uns auch so analog, dass man die Struktur bekommt und dadurch natürlich auch relativ schnell in diesen Versorgungsalltag kommen kann. Also ich muss nicht erst werben, ich muss nicht erst zu den Ärzten gehen und sagen, hallo, hier bin ich, weil die Praxen in der Regel bekannt sind.
Ja, die PatientInnen kann man ja teilweise noch mit übernehmen, ja.
Wird gemacht, ja. Und die Patienten sind in der Regel sehr dankbar, wenn es eine Nachfolge gibt, weil es ist ja beschwerlich, eine neue Psychotherapeutin zu finden.
Ja, das stimmt. Ja, und wie setzen sich diese Preise zusammen? Also ich habe meine hälftige Kassenzulassung hier in Berlin hat 50.000 Euro gekostet.
Das ist extrem stark davon abhängig, wo Sie Ihren Sitz eröffnen möchten. Also ich nehme an, dass es selbst innerhalb Berlins sehr starke Schwankungen gibt.
Das kann sein, ja. Vielleicht wäre es in Marzahn günstiger gewesen.
Das denke ich mir, ich bin im Erzgebirge niedergelassen, wenn Sie sich entschieden hätten, ins Erzgebirge oder in eine eher ländliche Gegend zu gehen, kann es Ihnen passieren, Sie bezahlen also vielleicht 10% von dem, was Sie gezahlt haben oder zum Teil auch gar nichts.
Aha.
Und insofern bestimmt natürlich die Nachfrage auch ein Stück weit den Preis. Also je begehrter die Gegend, und das sind in der Regel die städtischen Gebiete, das muss man ganz klar sagen, umso höher der Preis. Mhm. Es gibt keinen gesetzlich festgelegten Preis. Und das ist auch ein Teil des Problems, sondern das richtet sich ausschließlich im Grunde nach Angebot und Nachfrage. Mhm. Und wenn wir bei diesen 20 Bewerberinnen bleiben vom Anfang, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis sich auch nochmal nach oben entwickelt, relativ hoch.
Ja.
Und insofern lohnt sich auch da mal zu schauen. Also selbst wenn ich in Berlin lebe und sage, hier möchte ich bleiben, lohnt es sich durchaus auch mal ins Umland zu schauen.
Mhm. Ja. Ja, hat ein Kollege von mir tatsächlich gemacht. Der pendelt jetzt nach Wittenberge. Das sind, glaube ich, 1,5 Stunden ungefähr. Ja, der hat, glaube ich, 15.000 gezahlt. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied.
Ja, absolut. Mhm. Ja.
Ja, und sieht es die Kammer denn irgendwie kritisch mit der Preisentwicklung oder wird es beäugt? Und nicht, dass wir irgendwann 1 Million zahlen für einen Kassensitz?
Es wird auf jeden Fall beäugt und es ist politisch auch immer mal wieder Thema. Also es gab auch Initiativen, so eine Berechnungsgrundlage mal zu schaffen, um da eine gewisse Generationengerechtigkeit vielleicht hinzubekommen. Nämlich einerseits der Praxisabgeber, der ja ein Stück auch auf das Geld gebaut hat, zu sagen, das ist ein Teil meiner Altersvorsorge. Aber auch die jungen Kolleginnen, die da nicht gleich auf einem riesigen Schuldenberg sitzen und im Grunde noch gar nichts verdient haben. Und es gibt so Bewertungsmodelle, aber die sind rein freiwillig. Und wie gesagt, Angebot und Nachfrage ist immer das größte Kriterium, was wir letzten Endes haben.
Ja, das stimmt. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte meinen Kassensitz in Marzahn gekauft und würde den gerne verlegen in einen anderen Planungsbezirk. Wie läuft das ab und was muss ich da beachten?
Also Sie können nicht einfach in einen anderen Bezirk wechseln, weil es gibt die Zulassungsbezirke und den Sitz, den Sie bekommen, der gilt für diesen Zulassungsbezirk. Sie dürfen selbst innerhalb des Zulassungsbezirkes nicht einfach umziehen. Sie müssen auch da einen Antrag an den Zulassungsausschuss stellen und das bevor Sie umziehen.
Ja.
Müssen da auch eine Begründung nennen, warum Sie umziehen. Das ist in der Regel wesentlich einfacher, wenn man innerhalb seines Planungsbezirkes umzieht. Wenn Sie diesen Planungsbereich verlassen möchten, zum Beispiel nach Marzahn zu gehen, dann müssen Sie, wie gesagt, einen freien Sitz haben.
Mhm.
Und das überlegt man sich natürlich dann zweimal, ob man dann nochmal in ein Vergabeverfahren geht, ob man seinen alten Sitz sozusagen verkauft. Also da hängt sehr, sehr viel Bürokratie dran. Und insofern ist das nicht so einfach.
Also man ist da nicht flexibel dann in der Standortwahl, sondern man ist auf den Zulassungsbezirk eigentlich auch festgelegt.
Ja.
Außer man sitzt zufällig in dem überversorgtesten Bezirk überhaupt, wie mein Sitz war in Charlottenburg. Ich konnte den dann verlegen, eigentlich relativ frei in Berlin in Anführungszeichen, weil Charlottenburg so als wahnsinnig überversorgt gilt. Ja, das genau, also man, sozusagen man muss sich dann daran orientieren, wo weniger an Psychotherapie angeboten wird, oder?
Ja,
ja,
ja.
Genau.
Und die Chancen auch da, zum Beispiel eine Sonderbedarfszulassung zu bekommen, also
ja,
selbst wenn der Planungsbereich gesperrt ist, mhm, wenn man eine gute Analyse betrieben hat, zu sagen, aber in dem Gebiet fehlt etwas ganz Bestimmtes. Die Chancen stehen da natürlich wesentlich besser, als wenn ich jetzt in einem vollkommen überversorgten Planungsbereich bin.
Mhm.
Also wie gesagt, man muss das immer auseinanderhalten. Vollkommen überversorgt, mhm, heißt nicht, dass die Kolleginnen warten müssen, wer da klingelt. Ja.
Ja.
Also das täuscht immer ein Stück, mhm, über die wahre Situation hinweg.
Ja. Auf jeden Fall, die PatientInnen fahren ja wirklich auch weite Wege, um einen Psychotherapieplatz zu finden. Das sind ja beileibe nicht nur Charlottenburger dann in Charlottenburg zu finden. Ja, danke. Okay, wenn ich jetzt meinen Kassensitz erfolgreich an mich gerissen habe und da anfange zu arbeiten, was genau beinhaltet denn meinen Versorgungsauftrag? Also welche Verpflichtungen habe ich da vielleicht, die nicht so auf den ersten Blick ersichtlich sind, aber auch wie viele Therapiestunden, also so sollte ich einplanen? Wann wird mir auf die Finger gehauen? Ganz viele Fragen.
Also man geht eine Menge Verpflichtungen ein. Das muss man ganz klar sagen. Also man hat ein dickes Regelwerk, an das man sich zu halten hat. Aber insgesamt hört man von den kassenärztlichen Vereinigungen erstmal relativ wenig. Also das ist, wie Sie beschreiben, irgendwann haut einem einer auf die Finger. Aber man sollte nicht dem Irrtum aufliegen, wenn mich keiner fragt, warum hast du das so oder so gemacht, dass da keiner hinschaut. Also insofern ist es gut, wirklich sich mit den Regeln vertraut zu machen, die sich für uns Psychotherapeutinnen manchmal ein bisschen fremd anhören. Also manchmal auch sehr verklausuliert sind und man muss manchmal ein bisschen überlegen, was meinen die jetzt. Für einen vollen Versorgungsauftrag muss man also mindestens 25 Stunden Sprechstunden oder psychotherapeutische Leistung in der Woche anbieten. Mhm. Und für einen Hälftigen dann eben entsprechend weniger. Es gäbe auch noch einen Dreiviertelauftrag. Und es rechnet sich alles an diesen 25 Stunden in der Woche aus. Mhm. Und man hat natürlich in allererster Linie den gesetzlich Krankenversicherten zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus darf man natürlich Privatpatienten behandeln, das ist gar kein Thema, aber diese 25 sind erstmal für die gesetzlich Versicherten reserviert.
Ah, interessant, das wusste ich gar nicht zum Beispiel, aber ich habe auch sehr selten PrivatpatientInnen, ganz zufälligerweise.
Also das trotz Charlottenburg.
Ja, ja, genau. Ja. Und hat man auch eine maximale Stundenanzahl? Gibt es das auch, dass es...
Also man sagt, mit 35 bis 36 Therapiesitzungen in der Woche ist ein voller Kassensitz voll ausgelastet. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Man kann mit dem vollen Sitz auch deutlich darüber hinaus arbeiten. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, 36 Therapiestunden in 5 Tagen, das ist eine ganze Menge. Man hat ja auch noch Bürokram. Und vielleicht mal eine Diagnostik und so weiter, das fällt da ja gar nicht rein. Mhm. Bei den halben Sitzen ist es nach oben gedeckelt bei ungefähr 30 Sitzungen. Aber da variiert das sehr. Also es gibt kassenärztliche Vereinigungen, die sagen da ganz wenig. Mhm. Und es gibt kassenärztliche Vereinigungen, die schimpfen bei 25 Stunden. Mhm. Also insofern tut man gut daran, mal so ein bisschen vorsichtig zu fragen, wie handhabt das eure KV? In der Regel wissen die KVen ja, dass die Decke sehr dünn ist und häufig wird da nicht gerügt. Aber es kann Ihnen natürlich passieren, wenn Sie eine restriktive KV haben, die Ihnen dann bei 25 Stunden die Einnahmen deckelt. Und dann haben Sie mindestens ein Quartal, dauert ja ein bisschen, bis man Geld bekommt, dann ganz viel Geld eingebüßt.
Mhm. Ja. Ja.
Also am ehesten bekommt man wirklich auf die Finger geklopft, wenn man über Gebühr wenig arbeitet. Meine Erfahrung ist aber, das ist ein verschwindend geringer Anteil der Kolleginnen. Das sind dann Kolleginnen, die vielleicht in einer schwierigen Lebensphase sind, dass sie Angehörige pflegen oder dass sie kleine Kinder haben oder dass sie eben noch ehrenamtlich engagiert sind. Aber die Mehrzahl der Kolleginnen hat dieses Problem in der Regel nicht.
Das stimmt.
Na?
Ja.
Sie haben Meldepflichten, ist vielleicht auch noch wichtig. Also Sie müssen, wenn Sie länger als eine Woche von der Praxis abwesend sind, müssen Sie das der KV mitteilen. In der Regel muss man sich auf den Portal einloggen und dann seine Urlaubszeiten mitteilen.
Ja.
Und man muss eine Vertretung benennen. Das ist ein bisschen schräg in unserem Falle, weil die Leistungen ja gar nicht delegierbar sind. Aber die Kollegen, ja. Man sollte zumindest so in seinem Umkreis so ein bisschen vernetzt sein. Mhm. Sie müssen umfangreiche Nebentätigkeiten anmelden und das der KV mitteilen. Also wenn Sie zum Beispiel auch noch in einem Angestelltenverhältnis sind, dann muss das die KV wissen. Sie haben natürlich die Pflicht zu dokumentieren.
Ja.
Für die KV ist das, was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden. Also das ist im Sinne der Abrechnungserbringung wichtig. Weil wenn die KV irgendwann mal nachfragt und sagt, wie kommt das zustande, dann muss ich das beweisen können. Also das eine ist ja diese berufsrechtliche Dokumentationspflicht, aber auch um seine Ansprüche sozusagen gegenüber der KV aufrechtzuerhalten, muss man diese Leistungen dokumentieren. Und wenn Sie Ihre Tätigkeit reduzieren wollen oder wenn Sie jetzt sagen, ich mache ein Sabbatjahr und bin jetzt mal eine ganze Weile nicht da, das müssen Sie auf jeden Fall der KV mitteilen, weil eben ansonsten kommt man in schwieriges Fahrwasser, weil das natürlich auffällt, wenn man dann keine Abrechnung abgibt.
Ja, jetzt sind Sie schon einige Jahre länger als ich auf Ihrem Kassensitz unterwegs. Was würden Sie denn sagen für die KollegInnen, die jetzt interessiert sind, einen zu erwerben und dann darauf tätig zu sein? Wie viel Zeit sollte man denn für die anderen, also diese anderen Verpflichtungen einplanen, neben den Sprechstunden und Psychotherapiesitzungen?
Das ist immer schwer zu sagen, weil jeder ja auch anders organisiert ist.
Ja.
Es hängt stark davon ab, ob ich mich eben zum Beispiel entscheide, Praxispersonal zu beschäftigen. Mhm. Wenn ich jemanden habe, der mir ganz viel Telefonate abnimmt, der die Terminkoordination abnimmt, kann ich ganz anders arbeiten, als wenn ich jetzt alleine in meiner Praxis bin und am Abend dann noch den Anrufbeantworter abhören muss und Anrufe beantworten muss und so weiter. Dann kann ich, glaube ich, ein Viertel der Tätigkeit für so Verwaltungstätigkeiten durchaus einplanen. Wenn ich mich entscheide, Praxispersonal zu beschäftigen, was ja durchaus auch ein substanzieller Teil der Kollegin macht, dann ein Stück weniger.
Das entlastet mich jetzt, dass Sie das sagen, weil ich habe auch zu meinem Kollegen gesagt, also mein Ziel wäre es, zu ungefähr so 20% nebenher sozusagen zu kommen. Aber das ist auch noch nicht ganz erreicht. Also okay, das ist gut zu wissen. Also geht es doch wahrscheinlich in eine Richtung.
Es ist schon erheblich, also wenn wir an die Technik allein denken. Also ich bin jetzt nicht so technikaffin. Ich verbringe auch viel Zeit mit der Technik. Aber da habe ich mich eben mittlerweile auch dafür entschieden, das auch ein Stück auszulagern und jemanden zu haben, der sich mit sowas auskennt. Mhm. Das muss ich mir halt dann überlegen, will ich dafür meine Arbeitskraft einsetzen oder suche ich mir dafür ein Profi? Ja.
Meinen Sie jetzt so die Telematik-Infrastruktur? Zum Beispiel, ja, Sachen.
Genau.
Okay, das ist total gut. Ja, man darf auch Sachen delegieren. Ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen für unsere HörerInnen. Also Versorgungsauftrag neben der Arbeit mit den PatientInnen. Habe ich noch weitere Verpflichtungen? Also klar, Dokumentation. Ich glaube, das wissen die meisten auch noch so aus der Tätigkeit in den Lehrpraxen und so weiter. Aber dann eben auch sowas wie, ja, wenn sich meine Pläne ändern, ja, zum Beispiel, ich möchte ein Sabbatjahr machen oder ich kriege ein Kind, dann muss ich das der KV mitteilen und den Sitz ruhen lassen oder eine Vertretung finden. Und wenn ich Angehörige pflege oder irgendwas Belastendes in meinem Leben passiert und ich den Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen kann, dann muss ich das auch kommunizieren. Also immer sozusagen, wenn ich nicht gewährleisten kann, dass ich die PatientInnen in dem Umfang versorgen kann, in dem das eingeplant ist, dann ist der Telefonhörer oder das E-Mail-Postfach zu zücken und der KV Bescheid zu sagen, eine Lösung zu finden.
Mhm. Ja, ganz unbedingt, weil diese Nachfragen, die KV dann hat, das dauert eine ganze Weile, bis die KV nachfragt, aber die wird nachfragen.
Ja.
Das ist deutlich unangenehmer. Und in der Regel sind die KV auch unterstützend dabei, zu sagen, wie können wir hier für deine spezielle Situation auch eine Lösung finden. Also wir geben ja einen Teil unseres Honorars ab an die KV.
Ja.
Und das darf man ruhig auch als Servicebeitrag verstehen. Also die KV ist schon auch gehalten, uns zu unterstützen in der Wahrnehmung unseres Versorgungsauftrags. Aber es heißt eben nicht umsonst Versorgungsauftrag.
Ja.
Und insofern sollte man da gut im Gespräch sein.
Das ist ein ganz guter Punkt. Apropos. Wenn sich jetzt bei Ihnen eine Kollegin, eine Junge vielleicht meldet und sagt, ach Mensch, sag mal, wie lief das denn bei dir? Ich bestehe jetzt hier wieder Ochs vom Berg, Bewerbungsverfahren für den Kassensitz in a nutshell. Wie würden Sie Wie würden Sie es zusammenfassen? Was muss sie machen?
Zum Ersten die Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte in die Niederlassung gehen.
Ja.
Weil das ist ja eine ziemlich grundsätzliche Sache, weil ich damit mich ja für die Freiberuflichkeit entscheide. Mit allen Konsequenzen, also mit allen Freiheiten, die das mit sich bringt, aber eben auch mit allen Verpflichtungen, die ich habe. Allererste Bedingung ist die Approbation. Mhm. Also ich brauche die Approbation und den Fachkundenachweis. Und ich brauche eine Eintragung bei der zuständigen kassenärztlichen Vereinigung in das Arztregister.
Mhm.
Und je nach Gebiet, wo ich mich da niederlassen will, würde ich mich in eine Warteliste eintragen lassen. Also wenn das ein gesperrter Planungsbereich ist, dann gibt es Wartelisten bei den KV'en und da lasse ich mich eintragen. Dann bekomme ich sogar servicehalber mitunter von der KV einen Anruf und sage, hier, schau mal, da ist jetzt was frei, wo du möchtest, willst dich nicht bewerben. Also ja. Selbst das machen die KV'en.
Mhm.
Und die Warteliste hat noch eine weitere Funktion, die dokumentiert nämlich die Wartezeit, die ich schon hatte, weil die wird auch berücksichtigt, wenn ich nachher vor dem Zulassungsausschuss stehe. Mhm. Insofern ist es schon wichtig, dass das an irgendeiner Stelle dokumentiert wird. Ich darf mich natürlich unabhängig davon auch vernetzen und selbst suchen. Das ist kein Problem.
Kurz Zwischenfrage zur Warteliste. Kann ich da unendlich viele Jahre ansammeln oder also wird das dann auch irgendwann gleichgestellt, wie jetzt beim Approbationsalter zum Beispiel sind es, glaube ich, 5 Jahre, ne? Und bei der Warteliste,
also
ist das irgendwie
noch. Ich würde jetzt denken, dass man nicht 5 Jahre auf einer Warteliste steht.
Oh, das ist ja schön. Also es gibt Hoffnung, Leute.
Ich würde da jetzt eher ein bisschen optimistischer sein.
Okay.
Ein wichtiger Punkt ist aber, jeder Planungsbezirk hat eine eigene Warteliste. Also es reicht nicht, wenn ich jetzt mich bei der KV melde, sondern ich muss
für
jeden Planungsbereich mich auf die Warteliste stellen. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Nicht, dass ich denke, oh, jetzt bin ich safe für ganz Berlin. Das funktioniert nicht.
Ah, und da zahle ich doch dann auch jedes Mal. Ne?
Bestimmt. Also ich habe diesen Schritt nicht gebraucht, aber ich denke mal so
100 Euro oder so.
80 Euro ist ja so ein Standardpreis bei der KV. Aber
das stimmt.
Kann ich so nicht sagen.
Okay, da schaue ich nochmal, das stelle ich euch in die Show noch.
Oh ja. Dann muss ich mich natürlich ein Stück auf die Suche begeben nach dem Preinsitz. Also Praxisbörsen, die Kammern haben zum Teil auf ihren Webseiten mittlerweile Praxisbörsen, wo man mal schauen kann. Es gibt Ausschreibungen auf den Webseiten der KV'en. Ich kann in Fachzeitschriften gucken. Mein Rat wäre aber wirklich, sich persönlich gut zu vernetzen. Das tut man ja in der Regel schon in der Ausbildung. Und es lohnt auch mal zu schauen, wo ist ein Qualitätszirkel in meiner Nähe? Wo kann ich vielleicht mich auch noch ein Stück mehr vernetzen? Weil da hört man in der Regel vor allen Ausschreibungen, dass eine Kollegin vielleicht sagt, ich gehe nächstes Jahr in Rente und ich begebe mich jetzt auf die Suche.
Ja.
Und dann stellt man Kontakt zum Praxisabgeber her. Und dann kommt, glaube ich, ein ziemlich schwieriger Part, nämlich diesen Kaufvertrag abzuschließen. Das ist immer auch mit Verhandlungen verbunden. Wir tun uns ja manchmal ein bisschen schwer mit Geld und mit Verhandlungen. Mein Rat ist, sich durchaus rechtlich beraten zu lassen.
Mhm.
Wenn man sich super einig ist, kann man einen gemeinsamen Anwalt haben. Aber ich denke, es ist unbedingt wichtig, um auch Konflikten und Missverständnissen vorzubeugen und nicht dann ein böses Erwachen zu haben, dass man sich da auch durchaus rechtlich beraten
kann. Ja, mein Partner ist Jurist und sagt immer, Vertrag kommt von Vertragen.
Da hat er sicher recht. Ja. Und ja, man scheut so die Kosten. Das ist ja dann immer nicht billig. Aber ich glaube, das ist gut investiertes Geld.
Ja.
Weil sowas macht man nicht alle Tage. Und so viel Geld gibt man auch nicht alle Tage ab. Das sollte man gut auch sich beraten lassen.
Ja, da gibt es so spezialisierte AnwältInnen, glaube ich, zu. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann richtet sich das Honorar nach dem Gegenstandswert und die können nicht einfach beliebig sozusagen sagen, so und so viel möchte ich dafür. Deswegen ist es dann eigentlich auch egal, zu wem man geht.
Ja, die haben ja auch eine Gebührenordnung und insofern sind die schon gebunden. Aber ja, wenn wir über einen hohen fünfstelligen Betrag sprechen, dann ist das natürlich schon ein ordentlicher Gegenstandswert. Mhm. Aber das ist, denke ich, bezahlbar und das ist letzten Endes, glaube ich, gut im Gutsherrschaftsfeld. Dann bewirbt man sich offiziell auf diesen Sitz. Also das hört sich so ein bisschen schräg an, weil man so sagt, ja, ich mache hier schon einen Vertrag und dann bewerbe ich mich auf den Sitz. Aber das eine ist, mit dem Abgeber so zusammenzukommen und das andere ist tatsächlich, diese Sache bei dem Zulassungsausschuss auch legitimieren zu lassen, sozusagen. Und das wird, wie gesagt, formal gemacht. Und dann gibt es eine Bewerbungsfrist und dann muss man wieder ganz viel Papier sozusagen einreichen. Also den Auszug aus dem Arztregister, Bescheinigung über bisherige psychotherapeutische Tätigkeit, ein Lebenslauf muss man mit beibringen, eine Erklärung, dass man welche Nebentätigkeiten hat man, welche Anstellungsverhältnisse hat man und so weiter, welche nicht ehrenamtlichen Tätigkeiten führt man aus. Dass des Weiteren eine Bescheinigung, dass man in deren Bereich weder bisher niedergelassen war und dass man eben nicht jetzt sagt, mir wurde aus irgendeinem Grund die Ausübung meiner Praxis da untersagt und jetzt bewerbe ich mich einfach auf einen neuen Sitz. Also das muss man erklären. Man braucht ein polizeiliches Führungszeugnis. Der Beleg Art N oder 0 oder ja. Ist wichtig. Das sollte man rechtzeitig machen, weil diese Führungszeugnisse, die dauern manchmal ein kleines bisschen und solche Sachen mit dem Zulassungsausschuss, die Beratungen, die Termine stehen lange fest, aber meistens wird es am Ende doch hektisch, wenn man noch dieses oder jenes beibringen muss. Und wenn das Führungszeugnis nicht da ist, also wenn diese Unterlagen zum Zeitpunkt der Sitzung des Zulassungsausschusses nicht vollständig sind, wird das nicht beraten.
Ja.
Und der Zulassungsausschuss, der tagt nicht jede Woche, sondern ungefähr einmal im Vierteljahr. Das heißt, das zieht sich dann wieder. Also insofern sollte man da gut Zeit einplanen und da sehr schnell sein und parallel vielleicht das Führungszeugnis beantragen. Und das ist neu, das gab es zum Beispiel, als ich mich niedergelassen habe, noch nicht. Man muss einen ausreichenden Versicherungsschutz nachweisen, also dass man eine Berufshaftpflicht hat. Mhm. Das wird jetzt auch gefordert und das ist ja auch richtig so.
Ja.
Und dann kommt dieses Auswahlverfahren, was ich schon beschrieben habe, in Gang. Es gibt teilweise mündliche Anhörungen nochmal, dann muss man sich dort vorstellen vor dem Zulassungsausschuss. Ist durchaus aufregend. Der Praxisabgeber muss auch mit hin, muss erklären, warum hat er sich jetzt diese Kandidatin ausgesucht. Und dann wird eben nochmal wirklich geschaut, wie ist die berufliche Eignung. Also was bringt der Kandidat, die Kandidatin mit? Wie lange stand der auf der Warteliste? Wie viel psychotherapeutische Erfahrung kommt da in den Planungsbereich? Wie ist das Approbationsalter? Und man schaut schon auch manchmal, ne, gegebenenfalls familiäre Situation. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich bin hier verwurzelt und ich möchte auch hier bleiben. Ja. Das ist hier für mich nicht ein Sprungbrett, dass ich in 2 Jahren woanders hingehe. Mhm. Ist das durchaus auch ein Argument, was man in die Waagschale werfen kann.
Interessant. Und wenn jetzt die, sagen wir mal, die Kollegin, die sie um Rat sucht, sagt, oh Gott, Anhörung, das klingt irgendwie so fast wie so ein Gerichtsverfahren. Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich mich da vorbereiten?
Naja, ich glaube, man kann sich nur zum Teil vorbereiten. Also, dass man eine Personenvorstellung hinkriegt, das kann man schon mal sich vorher überlegen. Aber in der Regel läuft es wie ein kollegiales Gespräch ab. Es ist schon eine Kulisse, ja, weil man sitzt ja da mehreren Menschen gegenüber. In der Regel fragt dann der Ausschussvorsitzende, aber die anderen Mitglieder dürfen natürlich auch Fragen stellen. Aber für gewöhnlich ist es so, dass es eben wie ein Gespräch sich anfühlt. Und es kann eben sein, wenn man sich auf mehrere Sitze beworben hat, also man kann sich ja auf 3 Sitze gleichzeitig bewerben, dass man dann dreimal hintereinander seine Show da liefern muss, so am selben Abend. Also dann
ist so ein Casting.
Ja, genau. Also so ist das ein bisschen, ja.
Und da sitzen aber nicht noch andere BewerberInnen. Da bin ich dann allein als auf Bewerberseite.
Genau, man sitzt draußen und ist gemeinsam aufgeregt. Also man kann schon mal so ein bisschen gucken, wer hat sich denn hier mit mir noch beworben. Ja. Das kann man dann schon machen. Oder manchmal kennt man dann vielleicht auch jemanden.
Ja.
Das kann passieren, aber in dem Vorstellungsverfahren selber, da ist man allein drin. Mhm. Ja. Und dann bekommt man die Entscheidung mitgeteilt. Das geht relativ schnell. Der Zulassungsausschuss entscheidet ja. Und dann kriegt man zumindest mündlich erstmal mitgeteilt, so ist es. Dann bekommt man den Brief, wo diese Entscheidung nochmal schriftlich drin steht. Und ab dann läuft die Widerspruchsfrist. Mhm. Und die muss man natürlich abwarten, weil wenn jemand in Widerspruch geht, dann hängt die Entscheidung sozusagen in der Luft.
Ja.
Und danach, also nach den 4 Wochen, wird die Zulassung rechtskräftig und dann bekommt man eine Abrechnungsgenehmigung und dann kann man schon loslegen.
Und dann kann man feiern und sehr viele Kulis kaufen für den ganzen Papierkram, die man vor sich hat.
Also ich weiß nicht, die Jüngeren machen vielleicht jetzt ganz viel digital. Ich bin noch eher analog unterwegs, also ich brauche viele Kulis. Ja.
Doch, also danke, da haben Sie uns gut durchgeführt. Ich werde Sie haben teilweise so auch den Ablauf so schematisch geschildert. Das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes stellen, falls ihr jetzt nicht mitgekommen seid mit dem Mitschreiben. Kein Problem, ihr könnt es euch nochmal anhören oder ihr könnt in die Shownotes sehen. Genau, gibt es etwas, was Sie den KollegInnen noch mitgeben wollen?
Ich bin sehr lange niedergelassen. Und man fragt sich ja nach einer gewissen Zeit, würde ich das wieder machen?
Ja.
Also man hat ja manchmal so eine Unzufriedenheit, dass man so ein bisschen nörgelt und sagt, boah, die Bürokratie und die Technik und das. Ich würde mich jederzeit wieder niederlassen, weil die Arbeit mit den Patienten eine ganz wunderbare ist. Ich kann meine Struktur so machen, wie ich das für richtig halte. Und ich bin viel näher am Alltag der Patienten dran, als das stationär gegeben sein kann. Ist ja ganz logisch. Und insofern bin ich ein Fan der Praxis. Aber ich weiß auch von Kollegen, dass es eben durchaus Kolleginnen gibt, die sagen, das ist doch nicht so meins. Ich denke, es ist wichtig, wirklich so auf sich zu hören.
Ja.
Fühlt sich das genauso an, wie ich mir das vorgestellt habe oder besser oder schlechter? Das ist, glaube ich, wichtig.
Vielen Dank, Frau Micke.
Sehr gerne.
Sie haben ganz viel Licht ins Dunkle gebracht hier für die Niederlassungswilligen unter uns. Und ich freue mich, vielleicht nehmen wir noch mal irgendwann in Zukunft eine Folge auf.
Vielleicht werde ich jetzt ein Fan.
Ja, oder Sie werden Podcasterin. Drittes Standbein. Ja.
Schau mal.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Lost in Approbation, der Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Dies ist ein Projekt des DGVT-Berufsverbands. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg nach Orientierung nach der Approbation machen. Ich bin Janine Narock und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.